wenn mich jemand fragt, ne, kostet dich die Empathie, die du aufbringst, nicht zu viel, dann würde ich sagen, nein, das Gegenteil würde mich viel mehr kosten, mich zu verschließen, als Mensch zu verschließen oder Distanz aufbauen zu müssen ständig oder aufrechterhalten zu müssen ständig oder diese an diesen Klischees festzuhalten über Studierenden oder an meinen super hohen Erwartungen oder dem Wunsch, dass alle ständig an allem mitarbeiten. Das aufrecht zu erhalten, würde mich viel mehr kosten.
Willkommen zum zweiten Teil dieser Folge des Unconditional Teaching Podcasts mit Tabea Weber. Unconditional Teaching ist ein Projekt von Tilsi Bura, Jessica Koch und mir, Katharina Pietsch. Gemeinsam schreiben wir Artikel und nehmen Interviews auf, in denen es darum geht, wie wir in der Hochschullehre produktivere und gesündere Lehr-Lern-Beziehungen etablieren können. Im zweiten Teil sprechen wir darüber, was dahinter steckt, wenn KollegInnen und Studierende Tabea davor warnen, dass sie zu nett ist. Wir erkunden zusammen, dass es dabei eigentlich um eine didaktische Haltung geht, die etwas mit kommunikativer Zugänglichkeit und radikaler Akzeptanz zu tun hat, also mit dem Abbau von Barrieren in der Hochschullehre. Zuletzt erklärt Tabea noch konkret, welche Möglichkeiten sie in ihrer digitalen Lehre gefunden hat, um möglichst viel Austausch im Seminar zu ermöglichen.
Ich hänge so ein bisschen an dem, Sie sind zu nett, weil ich mich frage, was für eine Angst dahinter steht. Und das scheint diese generelle Idee zu sein, dass sobald jemand sehr, sehr nett ist, dass das A, keine didaktische Haltung ist, sondern so ein Persönlichkeitsfehler. dass es zweitens sofort dazu führt, dass eine große Zahl von Leuten versuchen wird, das auszunutzen. Und gerade Studierende, die dann kommen und irgendwas wollen, ganz viel wollen, aber nichts dafür tun wollen. Und ich glaube, obwohl es natürlich Leute gibt, die darauf anspringen, wenn sie jemanden als verletzlich oder zugänglich oder freundlich empfinden, die dann natürlich versuchen werden, da Kapital draus zu schlagen, ist die Zahl dieser Leute doch ziemlich, ziemlich klein. denn die meisten Leute sind keine Soziopathen. Und meine Erfahrung damit ist, und ich fände es total toll, wenn du vielleicht da noch ein, zwei Sätze zu sagen könntest, dass wenn Studierende zu mir kommen, weil sie meinen, die Koch ist freundlich genug, mit der kann ich über meine Studienprobleme reden, dass die sofort solche Sachen sagen wie, hey, ich habe folgendes Problem, ich brauche diese und diese Studienleistung, ich habe aber verpasst, mich vor 4 Wochen fürs Seminar anzumelden. Ich bin bereit, die 4 Sitzungen aufzuarbeiten, zum Beispiel, Vorschlag, darf ich noch am Seminar teilnehmen? Und also das habe ich total viel, dass Studierende dann von sich aus Vorschläge machen, was sie tun können, damit ich ihnen Gnade zeige. Also so ist dann dieses Gefühl, die ich in diesen E-Mails und in diesen Gesprächen habe, um ihnen das zu geben, was sie gerne haben möchten. Und das ist kein, ich finde das nicht, dass das Ausnutzen ist, sondern jemand traut sich, mit mir über etwas zu sprechen, worüber diese Person mit anderen Dozierenden nicht sprechen würde, weil da die Distanz zu groß ist. Und macht das mir mehr Arbeit? In der Regel nicht. Kostet mich das irgendwas? In der Regel nicht. Also warum sollte ich mich da anders verhalten? Warum sollte ich das nicht einladen in solchen Momenten? Das ist kein ausnutzendes Verhältnis, nicht in diesen Beispielen. Und das Zweite ist, die Art und Weise, wie wir uns im Unterricht verhalten, die Zugänglichkeit, die wir versuchen zu zeigen, das ist eine didaktische Haltung. Das ist kein Persönlichkeitsfehler oder kein schlechter Character-Trait, der dafür sorgt, dass wir immer die Opfer anderer Leute sind, sondern diese Art von kommunikativer Zugänglichkeit ist zum Teil natürlich, hat das was mit der Lehrpersönlichkeit zu tun, die wir uns erarbeitet haben und die wir entdeckt haben über den Zeitraum, in dem wir, und die wir immer noch entdecken, über den Zeitraum, in dem wir unterrichten. Aber ist auch eine didaktische Haltung. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und wir haben gute didaktische Gründe, so zu sein. Und obwohl ich denke, dass der ein oder andere Warnhinweis sehr gut gemeint ist und in manchen Situationen vielleicht auch angebracht ist, finde ich es trotzdem wichtig anzuerkennen, dass diese Art von kommunikativer Haltung eine didaktische Entscheidung ist und eine didaktische Haltung ist, die wir einnehmen dürfen und sollten, wenn sie A, unserer Lehrpersönlichkeit entspricht und das gut miteinander funktioniert und wenn es unseren Studierenden und uns dabei hilft, coole akademische Arbeit zu leisten. Und ich finde das blöd, wenn das so kleingeredet wird, wenn das so belittelt wird. Du bist zu freundlich, pass mal ein bisschen auf dich auf. Also ich meine nicht, dass das Studierende oder KollegInnen das bewusst machen, sondern es ist einfach eine bestimmte Haltung gegenüber der praktizierter Empathie, die sich häufig zeigt, weil Leute diese Idee haben, dass die Welt böse und schlecht ist und Leute böse und schlecht sind. Und das kann ich einfach nicht so unterschreiben. Ja, es gibt böse und schlechte Leute und es gibt auch in der Universität böse und schlechte Leute, absolut, mit Sicherheit. Aber das sind bei weitem nicht das Gros der Leute. Und ich habe es viel lieber, dass viele Studierende davon profitieren, wie wir uns haltungstechnisch zeigen. Und dann gehe ich auch gerne die Gefahr in Anführungsstrichen ein, dass es einmal in a Blue Moon diese eine Person gibt, die Kacke zu mir ist und versucht, diese Haltung irgendwie auszunutzen. Aber das ist irgendwie inconsequential für die didaktische Haltung und ob diese didaktische Haltung gut ist oder nicht.
Danke, Jessica, dass du gerade das so formuliert hast, zu sagen, das ist eine didaktische Haltung. Es ist kein Charakterfehler. Das finde ich total großartig. Und das andere, was ich gerade nur kurz einwerfen wollte, bevor Till was sagen will, können wir einfach dieses Wort nett ersetzen durch praktizierte Empathie? Ich finde das einen großartigen Begriff.
Finde ich gut. It's a thing now.
Ich würde gerne zu zwei Sachen noch was sagen. Ich glaube, diese Sorge, die einem da gespiegelt wird, ist es nicht gefährlich, wenn du zu nett bist, hängt auch mit einer Verwechslung zusammen, wo Distanz gleichgesetzt wird mit gute persönliche Grenzen setzen. Und ich glaube, das ist ein totaler Trugschluss, weil Leute, die darauf angewiesen sind, Distanz aufrechtzuerhalten, um sich sicher zu fühlen, sind gerade nicht besonders gut darin, persönliche Grenzen zu setzen, um sich selbst, um ihr eigenes Wohlbefinden zu safeguarden, zu beschützen. Und ich glaube, wenn man sich auf eine Haltung einlässt, die grundsätzlich empathisch ist, die grundsätzlich das Beste vom Gegenüber annimmt, dann ist man auch eher in der Lage, von sich selbst das Beste anzunehmen und anzuerkennen, wann man das nicht leisten kann. Wir haben vorher darüber geredet, ne, wie kommuniziert man eigene Überforderung. Und das ist ja auch eine Form von individuelle Grenzen setzen. Und dass die eben Kommunikation brauchen. Die brauchen Selbsterkenntnis und die brauchen offene Kommunikation. Und das alles ist, man macht sich damit vulnerabel, man macht sich dadurch ein bisschen verletzlich, aber es geht letztlich mit dieser Form von Offenheit nicht nur darum, ein gesünderes Arbeitsklima gegenüber Studierenden zu praktizieren, sondern auch sich selbst gegenüber. Und da würde ich immer sagen, Nettigkeit, Freundlichkeit, praktizierte Empathie ist nicht nur eine didaktische Haltung, wo ich Jessica total zustimme, aber es ist auch eine Form von Menschlichkeit, die ich mir selber leisten muss, um mich nicht selbst zu entmenschlichen in einem System, was unglaublich hohen Druck auf mich ausübt und meine professionelle Tätigkeit und auf die Studierenden, mit denen ich arbeite, in gleichermaßen. Wenn mich jemand fragt, ne, kostet dich die Empathie, die du aufbringst, um nicht zu viel, dann würde ich sagen, nein. Das Gegenteil würde mich viel mehr kosten, mich zu verschließen, als Mensch zu verschließen oder Distanz aufbauen zu müssen ständig oder aufrechterhalten zu müssen ständig oder diese an diesen Klischees festzuhalten über Studierenden oder an meinen super hohen Erwartungen oder dem Wunsch, dass alle ständig an allem mitarbeiten, das aufrecht zu erhalten, würde mich viel mehr kosten. Das, was Jessica in dem Unconditional Teaching Webseite in einem Artikel Radical Acceptance genannt hat, das kostet mich viel weniger. Die Akzeptanz einfach, dass Dinge manchmal nicht rundlaufen oder dass nicht alle gleich motiviert sind oder dass ich schlechte Tage habe oder dass ich nur begrenzte Ressourcen habe. Diese Akzeptanz ermöglicht es mir, mich selbst als Mensch, als Person zu sehen in dem Kontext und andere eben auch mit ihren Ressourcen und uns gleich zu machen auf dieser fundamentalen Ebene. Und das wird eine didaktische Haltung dann, wenn ich Sprache finde und Kommunikationswege finde und Strategien finde, auch Unterricht zu gestalten, Diskussionen zu gestalten, Aufgaben zu stellen, mich zur Verfügung zu stellen als Kommunikationspartner in universitärer Lehre. Und ich weiß mittlerweile nicht mehr, was die Alternative dazu sein sollte. Deswegen bin ich immer baff, wenn Leute mir sagen, ja, nein, also verlierst du nicht den Respekt der Studierenden oder nehmen die dich dann noch ernst? Weil meine Erfahrung ist, so wie eure Erfahrung, hauptsächlich auch. Und ich kenne keine Ausnahmen. Also mir ist noch nie passiert, dass irgendjemand versucht hat, mich auszunutzen, weil ich zu nett bin. Nie. Meine Erfahrung ist, dass das funktioniert und dass das meine Lehr-Lern-Beziehungen heilsam macht für mich oder schön macht.
Also ich würde da gerne nur anschließen, weil Studierende natürlich mit mir über deinen Unterricht zum Beispiel reden oder auch über Katharinas Unterricht geredet haben und ich würde sogar sagen, dass Studierende dich respektieren und dir gern zuhören und mit offenen Ohren deinen Ideen zuhören, weil du das so machst. Nicht in spite of, sondern gerade deswegen wird dir so viel Respekt entgegengebracht. Und weil, also auf einer menschlichen Ebene, nicht auf einer Autoritätsebene, sondern einfach auf einer menschlichen Ebene. Und mit menschlichem Respekt lässt es sich unheimlich gut unterrichten, finde ich. Ja. Und das melden halt Studierende total viel zurück. Also wenn sie über Katharinas Unterricht sprechen oder Tills Unterricht sprechen, dann ist das, was gesagt wird, das sind tolle Themen und wir können so toll diskutieren und die Studienleistung war super und hinterher passiert noch das und jenes und ich freue mich auf nächstes Semester. Also da ist einfach viel, weil Leute dich als oder euch als praktizierend empathisch sehen, weil die euch nett finden, fällt es ihnen leichter, euch zuzuhören. Und ich glaube, jeder, der schon mal irgendwo in einer Lehr-Lern-Beziehung war und einen Lehrenden oder eine Lehrende hatte, vor der man Angst haben musste, oder der oder die den Eindruck vermittelt hat, da ist überhaupt kein Zugang, ich kann nicht mit dieser Person reden, das ist ausschließlich ein Zuhören oder ein Dasein in der Beziehung, weiß, dass da nicht viel hängen bleibt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, was inhaltlich in Kursen passiert ist, wo ich Schiss hatte vor dem Dozierenden oder der Dozierenden. Wenn keinerlei empathisches Verhältnis da gewesen ist. Ich kann mich aber sehr gut an Inhalte erinnern in Unterrichtseinheiten, wo ich den oder die Lernende mochte, wo Kommunikationskanäle offen waren, wo Diskussion angeregt war, weil diese Möglichkeit gegeben wurde. Also ich glaube einfach, dass diese Art von Kommunikation, diese Art von Haltung immer dazu führt, dass Lernen und diskutieren einfacher und effektiver ist, ganz automatisch, weil wir in Beziehungen lernen und nicht wie Maschinen, die einen Trichter aufgesetzt bekommen, dann wird was reingeschüttet und dann ist das drin. So funktioniert das einfach nicht.
Ja, danke dafür. Nochmal zurück zu diesem Gegensatz von nett und empathischer Praxis. Nett ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Ne? Persönlichkeitsfehler haben wir das irgendwie flapsig genannt. Freundlichkeit ist irgendwie eine Haltung, aber der Praxisaspekt ist für uns alle ja offenbar total wichtig. Und das finde ich das Coole auch an dem, was Tabea erzählt hat, schon in unseren Vorgesprächen, aber jetzt auch, dass hinter unser aller Praxis stecken Techniken und Methoden und Strategien, wie wir das kommunizieren. Und das ist, glaube ich, das total Wichtige. Und das ist das, was wir auch in unserem Projekt immer wieder versuchen, in den Artikeln rüberzubringen und jetzt vermehrt in den Workshops, die wir anbieten, wo es darum geht, um die Frage, mit welchen Worten, mit welchen Sätzen, mit welchen Aufgabestellungen, mit welchem Kursdesign setzen wir unsere Ideen, unsere Haltung, unsere menschliche Haltung in eine spezifische Praxis um. Und Tabea hat schon ein bisschen gesagt, ne, E-Mail-Kommunikation oder eine bestimmte Art von Hausarbeitenbetreuung spielen da eine große Rolle, eine Offenheit für studentischen Diskurs. Und ich würde gerne nochmal in diese Richtung stärker gehen. Was sind Methoden, die wir einsetzen? Tabea, was sind Methoden, die du einsetzt, um Partizipation, um Teilnahme zu vergrößern, um die Beziehungsebene zu gestalten?
Also ich glaube, wenn man es runterbrechen würde auf etwas, das mir im Kern total wichtig ist und was man gar nicht hoch genug ansetzen kann, auch wenn es so banal ist, ist wirklich die Transparenz, die ich versuche zu schaffen. Denn man muss ja voranstellen, wir können aus dem System, wie es derzeit ist, nicht raus, dass wir eben am Ende in irgendeiner Form Credits vergeben oder eine Bewertung aussprechen in Form einer Zahl oder eines Kommentars, wie auch immer. Und dass ich klar mache, das sind natürlich die Bedingungen, wie es ist, aber obwohl ich eben sie bewerte, dass ich sie ernst nehme in der Unterschiedlichkeit ihrer Ideen und dem, was sie sozusagen als Pakete mit reintragen, einfach als Mensch, dass ich damit anfange, dass ich wirklich nicht nur als Icebreaker am Anfang wirklich gerne eine Runde mache, alle, die sich äußern möchten, was ist denn das Zweitfach? Also was bringen wir noch mit an fachlichen Inputs, die vielleicht erstmal nicht auf dem Teller liegen, die aber spannend sein können, wenn ich weiß, da hat noch jemand Theologie sozusagen dazu und wir kommen nachher auf irgendeinen biblischen Verweis beispielsweise oder na, könnte jetzt jedes Thema sein, dass man dann auch sagt, so wenn XY möchte, ich weiß ja, da ist jemand hier in der Runde, der das wirklich, wäre vielleicht spannend, da so einen interdisziplinären Kommentar noch zu haben, dass ich sowas von Anfang an mit einbeziehe, also da eine freiwillige Transparenz zu schaffen, aber einfach auch von meiner Seite ganz klar zu sagen, so ist das Seminar aufgebaut. Hier sind wirklich Schaltstellen, wo jeder nochmal mitgestalten kann, ganz aktiv auch während das Seminar läuft. Und am Ende sind so und so die Prüfungsmöglichkeiten, die es eben gibt, weil ich das selber tatsächlich immer sehr negativ empfinde, wenn Leute beispielsweise in Kursen sagen, okay, ne, wir können uns alle duzen und ist alles super und immer nett Witze miteinander machen. Aber am Ende, wenn dann sozusagen Prüfungen anstehen, ist dann doch wieder dieses ganz konventionelle oder doch auch sehr autoritäre Verhältnis, wo dann die Distanz plötzlich da ist, weil dritte Leute, also Zweitgutachter zum Beispiel, involviert sind oder Gutachterinnen oder weil dann doch irgendwie kein Austausch mehr stattfindet. Und das stößt, glaube ich, viele Studierende vor den Kopf, würde es mich auch. Da ich selber kaum die Erfahrung gemacht habe, dass man wirklich dieses persönliche Verhältnis hatte im Studium sozusagen, dass man da ernst genommen wurde, ist mir eine Ausnahme hängen geblieben, wo es sich dann negativ irgendwie nachher wieder so zeigte. Das war aber auch in einem anderen, einem pädagogischen Kontext tatsächlich. Und da war dann alles per Du und jeder hat mitdiskutiert über Gott und die Welt. Und es war so ein Projekt, so eine Projektveranstaltung. Aber das Ende vom Lied war dann doch, dass man dann gemerkt hat, irgendwie dann, ja, war man doch nur a rat in a maze sozusagen. Und dann wurde einem am Ende die Rechnung serviert. Ne? Ihr habt euch als Gruppe so und so entwickelt. Und da hatte ich Sorgen. Und da wurde dann doch eigentlich von Professorenseite in dem Moment war dann eine ganz losgelöste oder auf einer anderen Stufe sozusagen vorhandene Präsenz, von der man einfach nicht wusste. Und man dachte, es ist hier hierarchiefrei, weil es auch so thematisiert wurde und einem eingespielt wurde, aber es war eigentlich nur Schein. Und das finde ich dann wirklich total schlimm. Und das möchte ich eben vermeiden. Und da eben die Bewertungssituation da ist, versuche ich da möglichst transparente Strukturen zu schaffen. Und eben in dem direkten Seminaraustausch, ja, da sind wir wieder so bei dieser Idee, die ich versuche einzubringen von gewaltfreier Kommunikation nach Marshall Rosenberg, eben es zumindest gering zu halten, was diese urteilende Sprache angeht. Ich weiß, dass es super schwer ist. Mir rutscht dann auch gerade im Englischen oft noch sowas Zustimmendes raus wie oh, true, oder dass man manchmal gibt man diese Urteile natürlich ad hoc ab, ohne es zu wollen, aber dass ich primär auf eine Sprache zurückgreife, die eben wertschätzt, was für Ideen entstehen und dass ich dem offen gegenüberstehe. Ne? It's interesting, maybe you can go into more detail in this and that regard, wie auch immer, aber dass man tatsächlich ohne floskelhaft zu werden, das finde ich auch wahnsinnig schwer, wirklich spiegelt, ich bin daran interessiert, was sich hier entwickelt. Und es geht nicht darum, dass wir bottomline den und den Output haben, den ich sowieso schon seit Jahren im Kopf habe zu dem Buch beispielsweise oder zu diesem Film oder zu dem Diskurs. Das versuche ich tatsächlich zu betonen. Und da kann man natürlich viel über Sprache machen und auch kaputt machen. Aber es ist, glaube ich, etwas, wenn man das konstant versucht zu beherzigen, dann ist das enorm gewinnbringend und bringt, ich glaube wirklich, dass viel eben durch Routinen und durch Wiederholung entsteht. Und je mehr Leute sowas praktizieren, da sind dann auch große Chancen drin. Und dann ist vielleicht auch tatsächlich irgendwann diese praktizierte Empathie eben nicht so ein komischer Makel, der irritiert, sondern der dann tatsächlich ja nachhaltig positiv irritiert und irgendwie auch Wellen schlägt, wenn man merkt, oh, auch Leistung passiert trotzdem oder vielleicht eben nicht trotzdem, sondern gerade dadurch, dass die Leute erstmal ja in einem Raum stehen, wo sie sich sicher fühlen. Wenn ich ständig irgendwie meine eigene Daseinsberechtigung anzweifle, dann brauche ich sehr viel Selbstbewusstsein, um trotzdem zu sagen, das ist mir aber so wichtig, trotzdem die Frau Weber sich so und so verhält, möchte ich das unbedingt in die Diskussion bringen, auch wenn sie es vielleicht in der Luft zerreißt. Es fällt mir aber viel, viel leichter und es ist auch viel inklusiver für Leute, die nicht so extrovertiert sind, doch mal was einzubringen, wenn sie merken, da ist ein Wohlwollen, da ist ein ehrliches Interesse und eben nicht nur so ein Argumentationsbashing.
Ja.
Genau, und vielleicht also nochmal zu diesem Punkt, den ihr eben schon genannt habt, ich will auch gar nicht so viel wiederholen, aber dieses, wenn ich die Erwartung habe wirklich oder versuche zu haben, dass ich erstmal das Beste annehme, wie ihr gesagt habt, gerade auch so zur digitalen Lehre, wo es ja oft wahnsinnig schwierig ist. Man spricht eben mit diesen ganzen schwarzen Screens oft und dass man wirklich denkt, ja, da ist jeder Mensch, der hinter diesem Screen sitzt. Ich gehe erstmal davon aus, dass die Person wirklich anwesend ist und dass sie interessiert ist und dass sie gute Gründe hat. Und ich möchte und kann niemanden dazu zwingen, das Video anzuschalten zum Beispiel. Und ich gehe einfach davon aus, von den vielen Fällen, die ich kenne, dass da trotzdem eine Partizipation stattfindet, so weit, wie die Person das ermöglichen kann. Und das habe ich tatsächlich auch im Kolleginnenkreis immer versucht, stark zu machen. Das ist ein enormer Ausnahmezustand. Das ist eine enorme Belastung, diese ständige Präsenzart sozusagen zu haben, dass man verfügbar sein muss online, mehr oder weniger 24/7, auch wenn es anders gesagt wird. Und dass es eine Stärke eigentlich ist auch, wenn sich Studierende da punktuell abgrenzen. Und so eine Anekdote, die ich da immer gerne auch so vorbringe, weil ich tatsächlich ständig dieses Argument bekomme, na ja, die sitzen da und essen Müsli und ich mache das Beste draus, aber es ist total zum Kotzen, ne? Auf gut Deutsch gesagt. Dass ich dann sage, so diese Erfahrung eigentlich von einer Kollegin, auch in einer sehr kleinen Seminargruppe, wo sie gemerkt hat, ja, eine Person ist da, die ist konstant irgendwie, die ist immer pünktlich zugeschaltet, aber das Video ist immer aus. Und irgendwann hat die sich dann doch mal geäußert auf Rückfrage oder in einer Gruppe. Und dann wurde plötzlich klar, ja, sie sitzt da mit Stift und Papier, aber sie hat ihr Kleinkind auch auf dem Schoß. Also das war eigentlich, das ging noch nicht mal um sie selber, dass sie da irgendeinen Grund hatte für sich nur alleine, sondern sie hat noch eine dritte Person sozusagen nicht nur betreut, sondern auch einfach in einer gewissen Anonymität halten wollen, was total verantwortlich einfach nur ist. Und das ist immer so mein Paradebeispiel dafür. Wir können es nicht wissen. Genauso wenig, wie wir wissen können, wenn wir da in einer Diskussionsrunde in einem Seminarraum sitzen und die Leute lächeln uns an, was sie gerade wirklich denken. Das kann man ja auch drüber streiten, wie wir Gesichter interpretieren und was Beteiligung ist und was nicht. Jemand kann auch ganz engagiert auf einem Blatt rumkrickeln und nur nach unten schauen. Und es ist einfach eben, da ist auch, wie ihr gesagt habt, keine Maschine, sondern ein Mensch hinter. Jeder zeigt auch Konzentration oder zeigt eben anders gestisch sozusagen, ob konzentriert oder nicht. Das darf ich nicht bewerten und vor allem auch nicht als Werturteil mir gegenüber sehen. Solange es nicht stört, solange es nicht andere sozusagen in ihrem Lernumfeld behindert, dann kann ich es vielleicht zum Thema machen in einem persönlichen Gespräch. Aber in den meisten Fällen ist das ja nicht so. Man ist nur ganz schnell immer bei diesen Urteilen. Entweder ich mache meine Lehre nicht autoritär genug und jetzt passiert so etwas hier. Oder aber die sind nicht interessiert. Und da versuche ich wirklich stark von wegzukommen. Und da gibt es natürlich viele methodische Ansätze und theoretische.
Ich würde vielleicht da noch gern anschließen. Also das, was mir total hilft im Unterricht als tatsächliche Methode oder Gesprächsmethode, ist die eigene Befremdlichkeit oder das Gefühl von Befremdlichkeit mit bestimmten Prozessen auszudrücken. Also einfach um klarzumachen, zum Beispiel in Testsituationen oder wenn es darum geht, Noten zu verteilen. Meine Studierenden wissen, ich verteile nicht gern Noten. Ich halte Noten für ein schlechtes Instrument. Meine Jobbeschreibung zwingt mich dazu, das zu tun. Aber das ist nicht, ich halte das nicht für ein gutes Instrument, um akademisch irgendetwas auszudrücken. Und das allein schon, den Studierenden wissen zu lassen, ich mache das, ich versuche das so transparent wie irgendwie möglich zu machen, wie eine Note für mich zustande kommt, wisst aber bitte, dass ich das nicht gerne mache, weil das Kommunikation unterbricht. Ich habe noch keinen guten Weg gefunden für mich, dieses durchaus sehr anstrengende Paradox irgendwie aufzulösen für mich oder das didaktisch irgendwie umzuformen. Und ich weiß nicht, ob ich das je kann, aber ich möchte gerne, dass ihr wisst, dass ich das nicht gerne mache. Mir ist das Feedback, das Back and Forth in der Unterhaltung viel, viel wichtiger. Und es ist mir wichtig, dass ihr mit möglichst offenen Ohren meinen schriftlichen Kommentar aufnehmt, weil das da ist, wo ihr hoffentlich, wenn ich mir genug Mühe gegeben habe, irgendwas rausziehen könnt. Dass das eine oder Befremdlichkeit auszudrücken im Zoom-Unterricht. Ja, ich kann niemanden dazu zwingen, die Kamera anzumachen. Möchte ich auch nicht. Gerade weil ich weiß, wie viele Leute wirklich in Situationen sind, wo es ihnen nicht einmal rechtlich nicht möglich ist oder hardware-mäßig nicht möglich ist oder von der Internet-Connection nicht möglich ist, eine Kamera anzuschalten. Aber ich kann ausdrucken, hey, könnte ich ein paar Kameras mehr anhaben, damit ich hier nicht so in Void, also wenn ihr könnt, macht an, damit ich so ein paar Gesichter habe, an denen ich mich festhalten kann. Und in der Regel sorgt das immer dafür, dass 4, 5 Leute ihre Kamera anmachen. Einfach, weil sie mich in meinem Bedürfnis wahrnehmen, Kommunikation aufzubauen. Und das reicht in der Regel schon. Ich kann auch fragen, hey, ich finde das super schwierig, gegen schwarze Kacheln anzureden, weil ich vertraue darauf, dass ihr da seid. Ich vertraue darauf, dass ihr ein Interesse habt. Aber ich weiß es nicht. Und es ist eine Kommunikationssituation, die ich befremdlich finde. Könnt ihr wenigstens irgendeine Art Foto hochladen? Da muss nicht mal euer ganzes Gesicht drauf sein. Es würde auch reichen, ihr haltet ein Buch hoch und ich sehe nur eure Augen. Oder ihr habt eine Maske auf. Oder es ist ein Bild, das ihr selber gemalt habt. Irgendetwas, das dafür sorgt, dass da keine schwarze Kachel ist. Tut schon ungemein viel für meine Art, weil ich dann sehe, da ist tatsächlich eine Person, da ist irgendeine Person. Selbst wenn es nur eine Strichmännchenfigur ist oder ein Meme, das ihr hochgeladen habt, es sagt mir etwas über die Person, die dahinter ist und dass da eine Person hinter ist. Und das macht ganz viel für mich. Also ich glaube, als Methode, als Lehrende, Gefühle von Befremdung auszudrücken und selbst wenn man das nicht auflösen kann, das mit Studierenden zu teilen, tut eine ganze Menge dafür, wie Studierende uns als Lehrende wahrnehmen und sorgt vielleicht dafür, dass Studierende ein bisschen besser damit umgehen können, dass wir als Lehrende nicht für alles Lösungen haben oder dass wir den Unterricht nie 100%ig perfekt gestalten können. Sondern dass es immer Hürden gibt, es gibt immer schlechte Tage, es gibt immer Probleme, seien die technischer oder didaktischer oder anderer Natur. Aber zusammen können wir versuchen, das Beste daraus zu machen und dafür sorgen, dass alle Beteiligten das größtmögliche Plus rausbekommen und den kleinstmöglichen Schaden nehmen in einem System, das eigentlich darauf ausgelegt ist, Leute irgendwie wirklich durch den Fleischwolf zu drehen in vielerlei Hinsicht. Und das hört sich jetzt vielleicht wie so eine Übertreibung an, aber ich glaube wirklich nicht, dass das eine Übertreibung ist. Wir sind eine extrem leistungsorientierte Gesellschaft und wir achten nicht genug darauf, was mit Leuten passiert in dieser leistungsorientierten Gesellschaft. Und wir tun uns selbst ganz viel Ungutes damit. Und ich glaube, bottomline, ich glaube, darüber zu sprechen, wenn wir diese Gefühle haben, dass irgendwas für uns nicht gut funktioniert, Befremdung auszudrücken oder anzuzeigen, hey, ich bin mir bewusst, dass ich Komplizin in einem System bin, aber ich mag das nicht, ich unterschreibe das nicht und ich versuche Lösungen zu finden, um die Effekte zu minimieren, die schlechten Effekte zu minimieren. Das tut schon einiges in Lehr-Lern-Beziehungen.
Und das ist ja ganz, ganz stark verbunden mit dem, was Tabea zu gewaltfreier Kommunikation gesagt hat, glaube ich. Bin ganz dankbar, dass du das mit reingebracht hast, weil es auch, also gewaltfreie Kommunikation ist eine bestimmte Form, Sprache zu verwenden, die uns nicht alltäglich ist. Weil es uns nicht alltäglich ist, hinter unserem Affekt und hinter unserem Affekt unsere Bedürfnis zu sehen, was im Mangel steht in der Rosenberg-Sprache. Und dann das ehrlich zu kommunizieren und eine Bitte an unser Gegenüber zu äußern, wie man gemeinsam die Bedürfnisse von beiden Seiten eben doch erfüllen kann. Und die systemischen Bedingungen des Fleischwolfs, wie Jessica es genannt hat, sind eben so, dass die so stark hierarchisch sind und so stark auf Leistung und einerseits und Bewertung andererseits ausgerichtet sind, dass diese Form von Sprache nochmal zusätzlich stark ungewohnt ist und stark behindert wird. Das heißt, das Gute ist an der Verbreitung solcher Labels wie gewaltfreie Kommunikation oder empathische Praxis, wie wir versuchen es zu etablieren, Unconditional Teaching, ist, dass man damit eben eine Form von Metaebene in den Diskurs bringt, um den Diskurs zu verändern, der an der Universität naturalisiert wird. Und das ist eben der autoritäre, hierarchische, ob er sich äußert jetzt in einzelnen Beispielen, wie Tabea genannt hat, wo dann doch geduzt wird oder doch proklamiert wird, dass wir Hierarchien abbauen, die sich dann aber in der Prüfungsstruktur nicht wiederfinden. Deswegen so Techniken zu haben wie gewaltfreie Kommunikation ist, glaube ich, total wichtig, um selber die Reflexion leisten zu können von Affekt zu, was ist eigentlich dahinter? Also wie Jessica gesagt hat, mein Affekt ist, mit den Kacheln zu kommunizieren, ist total ätzend. Und aber statt das zu kommunizieren als hier, die Regel ist jetzt, ihr müsst alle euer Video anschalten, sonst bestrafe ich euch, zu gucken, okay, was ist eigentlich mein Bedürfnis dahinter? Warum ist das schlimm für mich? Und dann das Bedürfnis zu kommunizieren und versuchen, eine Alliance zu erzeugen, ist wiederum die Kommunikationsstrategie, die dann auf der Beziehungsebene funktioniert und so dafür sorgt, dass man zumindest ein Stück weit ein Entgegenkommen bekommt von den Leuten, die sich das leisten wollen. Und die, die sich das nicht leisten können, weil sie eben Kinder zu Hause haben oder aus anderen Gründen. Wenn ich in meinem Schlafzimmer zoomen müsste, dann würde ich auch nicht die Kamera anmachen. Das finde ich, den Anspruch an mich zu stellen, das zu machen, finde ich grotesk. Und das ist halt die Realität für viele Studierende. Das kann man dann eben auch stärker akzeptieren, weil man gelernt hat, bedürfnisorientiert zu denken. Und das ist das Wichtige da.
Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Und ein Beispiel tatsächlich auch nochmal zu den Kacheln zurück, weil das natürlich momentan, glaube ich, auch wirklich ein großes Thema ist. Ich hatte tatsächlich in einem Kurs, einem der ersten Online-Kurse letztes Sommersemester, so eine Situation, da war ich da wirklich mit 65 Leuten zugeschaltet und am Diskutieren und ich hatte nur schwarze Kacheln, obwohl ich mehrfach drum gebeten hatte. Und da habe ich aber auch dann eben nicht als Sanktion, sondern wirklich dann als Vorschlag sozusagen gesagt, okay, mein Weg jetzt damit umzugehen, weil es ohnehin mehrkanalig läuft und das dann so keinen Sinn macht, dass ich dieser Ebene, dieser visuellen Ebene Aufmerksamkeit schenke, wo nichts passiert, dann mache ich auch mein Video aus und spreche nicht sozusagen ins Leere. Dann haben sie auch nur meine Stimme, dann ist es auf einer Augenhöhe sozusagen. Und ich kann dann aber auch als Folge dessen besser auf Chat und Padlet achten. Und dann machen wir das so sozusagen. Dann haben wir nur Stimme und diese anderen Schriftebenen. Und das wurde dann auch sofort über den Chat und verbal bestätigt, dass das okay sei. Und ich habe wirklich versucht, natürlich war es trotzdem auch da, dieser erste Moment, wo ich dachte, ich habe jetzt so oft gesagt, bitte, es wäre mir wirklich wichtig, irgendwer von den 65 Leuten wird doch wohl seine Kamera anmachen können. Aber offensichtlich, also das auch zu akzeptieren und trotzdem zu sagen, dass sie machen ja trotzdem gut mit und dass sie haben offensichtlich eine Motivation, an der Diskussion teilzunehmen, aber haben sich kollektiv anscheinend so eingegroovt, dass sie nicht mit Bild möchten. Das auch zu akzeptieren und nicht als Urteil, als Angriff auf mich oder meine Lehrsituation, meine die Art und Weise, wie ich da gerade unterrichte, zu verstehen, sondern zu sagen, gut, und jetzt ist unsere gemeinsame Konsequenz, kurz bestätigen lassen, dass wir alle Video ausmachen. Und ich habe dann auch während dieses kompletten Blog-Seminars dann den Rest davon sozusagen ohne Bild kommuniziert. Und das war aber auch okay. Und das muss ich ja auch ehrlich sagen, natürlich sitzt man da auch anders vorm Rechner oder anders konzentriert auf die Textebenen in dem Fall, wenn man sich selber da nicht zeigen muss komplett. Also das muss man ja auch einfach sagen, es ist immer eine Anspannung, auch anders würde ich sagen, als in einem Raum zu sein, wenn man sich digital zeigt. Und da auch, das habe ich dann wirklich versucht so zu sehen, ist viel mehr schwer, gebe ich zu, das als eine kollaborative Entscheidung sozusagen dann zu werten und zu sagen, so, und jetzt ist das Thema auch abgeschlossen. Das ist dann auch viel, was man dann, glaube ich, selber lernen muss. Und dann funktioniert es auch. Also die Dinge einfach mehr als Prozess wirklich zu bewerten, gemeinsam eben zu sehen, wie Seminare sich entwickeln. Damit meine ich jetzt nicht laissez-faire, dass man keinen Plan hätte, aber dass man wirklich, wenn man sagt, okay, ich mache gewisse Zugeständnisse oder ich gebe euch Freiräume oder solche Dinge, wie ich es eigentlich für selbstverständlich halte, ich lasse euch dann eben entscheiden, dürft ihr das mit der Kamera oder nicht, müssen wir eigentlich ja sowieso sie entscheiden lassen, aber dann muss ich auch in Konsequenz dann so ehrlich sein mit mir selber, dass ich sage, und ich akzeptiere das und ich versuche nicht, das zu interpretieren in irgendeiner Weise, warum es so ist oder ob ich doch mit einer bestimmten Strategie die aus der Reserve locken könnte oder ob in den Breakout-Sessions, wenn sie Gruppenphasen haben, ob da die Kameras an sind. Und dann hört man ja wirklich teilweise Sachen in Fortbildungen, machen Sie mal ein Breakout drin und gucken Sie da mal, dann sind plötzlich alle Kameras an. Das kann ich A, nicht bestätigen, denn ich mache es tatsächlich, dass ich mich teilweise zum Beispiel mit den Studierenden in den Breakout-Sessions nochmal treffe, dass ich sage, okay, nicht erschrecken, ich spiele immer kurz Mäuschen und hör mal rein, notiere mir vielleicht auch was, schaue einmal überall kurz rein und dann bin ich eben wieder im Main Room, aber eben natürlich angekündigt. Und da sind nicht immer alle Kameras an. Also bei den Leuten, die da wirklich einen triftigen Grund haben, es nicht zu wollen, es kann vielleicht die große Gruppe sein, völlig verständlich, finde ich, die große anonyme Gruppe, und dass es dann in dem Breakout-Room doch an ist, aber es kann auch einfach ein dauerhafter Grund sein, wie das Kind auf dem Schoß zum Beispiel oder das Schlafzimmer, in dem man gerade sitzt, dass es auch da aus ist. Und all das steht mir überhaupt nicht zu beurteilen, sondern ich bin dafür was ganz anderes. Und das ist, glaube ich, ja, ist eine Hürde, aber das müssen wir eigentlich schaffen, finde ich, als Lehrende. Genau, würde ich total mitgehen.
Ist ja auch eine Form von radikaler Akzeptanz irgendwie. Das, und ich finde das so befreiend. Also mein Beispiel ist immer, weil das in meinen Kursen, wie in allen Kursen natürlich passiert, Hausaufgaben nicht gemacht oder Texte nicht gelesen. Ich kann mich entscheiden, in einer Situation, wo ich merke oder wo ich auf Anfrage höre, dass der Großteil des Kurses den Hausaufgabentext nicht gelesen hat, ich kann mich entscheiden, unheimlich frustriert und sauer und angefressen zu sein und das an den Studis auszulassen, und ich kann denen eine Tirade halten über die Pflicht, bla, und die Stunden und die Credit Points und was da alles reingehen muss. Oder, und das finde ich didaktisch sehr viel sinnvoller und auch für mein eigenes Energielevel viel, viel ansprechender, ich kann sagen, okay, lass uns darüber sprechen, was jetzt passieren kann. Wie können wir jetzt mit der Situation umgehen? Das, was ich dann total gerne mache, ist, ich führe nochmal Skimming and Scanning ein. Wie können wir innerhalb von 5 Minuten im Kurs, ohne den Text gelesen zu haben, trotzdem sinnvoll am Diskussionsgeschehen teilhaben, indem ich zeitsparende Lesemethoden anwende? Und dann machen wir nochmal Skimming und Scanning zusammen. Bam. Oder ich spreche von der Anekdote mit meinen Studis, dass ich auf mehreren Konferenzen gehört habe, dass die meisten Vorträge für Konferenzen von Professoren hochdekoriert im Zug auf dem Weg zur Konferenz geschrieben werden oder nachts im Hotelraum in der Nacht, bevor sie den Vortrag halten müssen. Also, und das erfordert auch zeitsparende Methodik. Also das ist nicht, Studis sind schlecht, sondern das sind Methoden, die wir anwenden können, um, wenn wir unter Zeitdruck geraten oder nicht genug Energie haben, wirklich 110% für ein Seminar zu geben oder vielleicht auch am Thema des Seminars nicht so wahnsinnig viel Interesse haben, wo wir trotzdem Dinge tun können, um am Unterrichtsgeschehen teilzuhaben. Und das finde ich didaktisch dann viel sinnvoller. Da kommt was Produktives bei raus, alle haben was gelernt, die Sitzung läuft doch trotzdem mehr oder minder okay. Und ich muss nicht unheimlich frustriert sein und mir selbst ein Magengeschwür machen. Also, und das ist, jetzt muss ich dazu sagen, das ist nicht einfach. Also radikale Akzeptanz ist was, das ich jeden Tag neu erproben muss. Es muss gelernt sein, aber es hilft so viel. Und es kann so viele Situationen von etwas, das unheimlich negativ ist und unheimlich viel Ärger und Frust verursacht, in sehr, sehr positive oder wenigstens neutrale Situationen umwandeln. Einfach dadurch, dass ich mich aktiv entscheide, die Situation anders zu interpretieren, als meine erste Knee-Jerk-Reaction das vielleicht von mir verlangen würde. Und ich finde das unheimlich wertvoll, weil es mir, also ganz ohne altruistisch zu sein, es sorgt bei mir dafür, dass ich weniger Energie verpuffen lasse. Und das ist so wertvoll, dass ich denke, warum ist das kein didaktisches Prinzip, das über das mehr gesprochen wird? Warum wird nicht mehr mit Lehrenden oder Lehrenden in Ausbildung über Mechanismen gesprochen, wie sie dafür sorgen können, dass Unterrichtsgeschehen nicht nur für Lernende gut ist, sondern auch für sich selber und wie diese Arten über die eigene Lehre zu denken und Studierenden- oder Schülerverhalten zu denken, wie das beeinflussen kann, wie unser Unterricht läuft und wie wir uns selbst mit unserem Unterricht fühlen.
Und ich glaube, das wäre auch alles relativ einfach und wir bräuchten gar nicht so tiefschürfende Konzepte wie Radical Acceptance oder gewaltfreie Kommunikation, wenn wir mehr Hochschullehrenden Ausbildung tatsächlich hätten. Wenn Hochschullehre ernster genommen würde, stärker verankert werden würde in die Praxis von Professional Academics. Und dann wäre eben eine Methode, die man vermittelt bekäme, wie gehe ich damit um, wenn niemand den Text gelesen hätte, außer rumzunörgeln und einen Herzklabaster zu kriegen. Sondern wie mache ich das produktiv, wie mache ich das konstruktiv, genauso wie du das beschrieben hast. Und das ist eine Methode, die du, Jessica, dir angeeignet hast, mit einer Haltung dahinter, die man aber ja sehr leicht vermitteln kann, ohne auch die Bewertung dahinter. Ne? Man kann ja einfach sagen, okay, dann in diesem Fall wende diese Methode an und spar dir die Magengeschwüre. Fände ich total wichtig. Ich würde nochmal gerne zu dem, was Tabea gesagt hat, zurückgehen, die ganz spezifische Arbeit mit Chat und Padlet. Ich glaube, das würde auch Leute, auch andere Lehrende interessieren, die unseren Podcast hören. Wie genau, kannst du uns den Prozess beschreiben, wie du damit arbeitest? Also jetzt ruhig in dieser Situation, Zoom-Bild ist aus. Wie findet dann die Kommunikation statt? Wie nutzt du den Chat? Wie nutzt du Padlet? Was wird da genau gemacht? Was machst du? Was machen die Studierenden? Mich würde das interessieren als eine spezifische Methodik.
Ja, also ohne jetzt den Anspruch zu haben, dass ich da jetzt eine tolle DIN-Norm entwickelt hätte, habe ich mir einfach angewöhnt, vor allem immer den Kanal, der gerade primär läuft, zu benennen. Das einfach Transparenz schafft und mir selber natürlich auch hilft, die Erfahrung bei mir persönlich, vielleicht liegt es an meinen großen Kursen, aber die hat gezeigt, dass einfach sehr viel wahnsinnig ohnehin parallel im Chat meistens kommuniziert wird. Auch wenn ich gesagt habe, wir konzentrieren uns bitte auf die audiovisuelle Verbalkommunikation. Es sind einfach viele dabei, die schon parallel Gedankengänge entwickeln, sodass man oft so einen Parallelstrang in der Diskussion hat. Und um das so ein bisschen einzudämmen, sage ich zumindest immer, bitte jetzt, das ist meine Priorität gerade, entweder Video oder Chat. In dem Fall, oder wir wechseln zum Padlet, was eben so ein, ja, könnte sagen, in meinen Seminaren wie sozusagen ein Online-Blackboard eigentlich ist, oder so ein interaktiver Austauschraum, wo wir Uploads machen, wo alle sich äußern dürfen zu bestimmten, ich ordne das gern tabellarisch an, zu bestimmten Themen, und dann sagen wir immer, oder sage ich, auf welcher Spalte sozusagen wir gerade diskutieren, ob das meinetwegen jetzt ein bestimmter Poem zum Beispiel ist, über den wir gerade gemeinsam analysieren, und man kann dann dort zum Beispiel in den Gruppenarbeiten Zitate sammeln, oder wir tauschen uns zu bestimmten Passagen aus, oder jemand hat eine Idee zu einer intermedialen Referenz, oh, das erinnert mich total an dieses und das Filmposter oder was auch immer, dann kann man das natürlich hochladen und später dann aufgreifen thematisch. Also wichtig ist da, glaube ich, oder bei mir immer hat sich als wichtig ausgestellt, dass man dann sagt, wir bewegen uns jetzt gerade vor allem hier. Jeder, der jetzt zum Beispiel, während ich gerade im Padlet mit den Leuten diskutiere oder über diese Padlet-Spalte spreche, wer jetzt gerade in den Chat lieber schreiben möchte, muss dann eben als Konsequenz sozusagen ertragen, dass er sie später erst drankommt mit dem Punkt, weil ich da gerade parallel nicht mitlesen kann. Ich arbeite eben leider so gut wie nie im Team-Teaching, sondern mache eben alles in Personalunion, und dann muss man eben klar machen, bei aller Technikbegeisterung, das kann man nicht leisten, das zu hosten. Also das musste ich auch erst schmerzhaft lernen, aber sonst gehen einfach Leute unter mit wertvollen Äußerungen, was ich nicht möchte. Und dass man sagt, so jeder, der jetzt in Echtzeit teilnehmen möchte, konzentriert sich darauf oder ich komme eben später darauf zurück. Und das wäre eigentlich eine also ganz banale Sache, keine wirkliche Methodik, würde ich jetzt sagen, die speziell ist, aber was ich versuche zu beherzigen. Und generell zum Padlet, das ist bei mir so, dass ich das tatsächlich auch weiter anschaue, wenn das Seminar zum Beispiel vorbei ist. Also ich gebe da immer unterschiedliche thematische Spalten, die eigentlich dem geplanten Seminarablauf folgen. Also organisatorisches beispielsweise, wo Sie sich nochmal im Nachgang informieren können, wo verschriftlich die ganzen Kriterien, wie der Seminarablauf ist und was Kriterien für die unterschiedlichen Leistungsoptionen sind, runterladen können. Aber eben auch thematisch zu den einzelnen Sessions, die Unterthemen, die Primärquellen. Und ich mache eigentlich auch gerne eine Spalte nochmal mit weiteren Sekundärquellen für Interessierte. Also das ist wirklich wie eine größere Pinnwand, die so ein bisschen überstrukturiert ist. Und wo ich Wert drauf lege, wird unterschiedlich stark genutzt, ist eben auch eine Column, sozusagen eine Spalte, wo so ein offener Austausch stattfindet. Also auch wenn Studierende dann, die vielleicht nicht untereinander vernetzt sind, sich noch gar nicht kennen, noch irgendwelche Ideen haben, die sich nicht so einem Spezialthema im Seminar, einem Unterthema zuordnen lassen, dass sie da ja eigentlich wie so ein Offline-Chat, könnte man sagen, oder nicht Echtzeit-Chat, sich weiter austauschen können. Das mache ich auch immer. Auch über die, das bleibt dann auch geöffnet sozusagen noch meistens ein paar Monate, nachdem das Seminar stattgefunden hat. Was dann manchmal ganz schön ist, wenn die wirklich noch Material austauschen oder auch nochmal organisatorische Fragen auch dort äußern können. Wichtig ist dann einfach zu sagen, bis dann und dann wird das gehostet und dann schaue ich nicht mehr rein, dann können Sie das noch nutzen oder könnt ihr das noch nutzen für Downloads, für Austausch. Aber da bin ich dann mit anderen Projekten primär beschäftigt, dass man sowas dann thematisiert, dass sie nicht erwarten, ich werde hier gehört oder gelesen oder gesehen und keiner guckt mehr rein. Also da auch natürlich Transparenz wichtig und diese Zeiträume festzulegen. Genau.
Und das findet aber parallel statt zu, also jetzt im Unterrichtsgeschehen, parallel zu verbaler Diskussion und Inputphasen, Austauschphasen. Und Leute können sich entscheiden, ob sie dann statt oder zusätzlich sich in dem zusätzlich zu der verbalen Beteiligung im Chat schreiben oder sich mit Padlet beschäftigen. Und du dirigierst das so ein bisschen, wo deine Aufmerksamkeit gerade ist.
Genau, es ist schon so, dass wir dann in bestimmten Diskussionsphasen wirklich komplett aufs Padlet wechseln. Also, dass sie, was ich gerne mache, sind eigentlich Breakout-Sessions, wo die dann in Gruppen wirklich arbeiten, also Close Reading zum Beispiel bestimmter Textpassagen oder es werden Filmanalysen dann gemacht, dass jede Gruppe eine Szene wirklich hat oder sich selber Szenen sucht, eben mit einer bestimmten Fokusfrage sozusagen. Und dass die dann wirklich schon mal in Spalten sozusagen ihre Ergebnisse sichern, wie eben auf einer Tafel, das sonst vielleicht auch mal gemacht wird, oder in einer PowerPoint als Projektergebnisse. Und da arbeiten dann wirklich alle zeitgleich auf dem Padlet. Ansonsten ist es immer eine schöne Möglichkeit, fand ich, ähnlich wie der Chat, aber es bleibt dann eben länger, tatsächlich für Leute, die eben sagen, ich habe wahnsinnige Hemmungen, vor der Gruppe zu sprechen, egal ob mit oder ohne Video, in diesen digitalen Räumen, weil ich das oft tatsächlich rückgemeldet bekommen habe, gerade Stichwort Social Anxieties, dass sich das potenziert im digitalen Raum. Und da die aber sagen, okay, aber ich möchte mich beteiligen und ich nutze dann gern das Padlet. Teilweise werden mir dann E-Mails geschrieben, ich habe da nochmal was hingestellt, vielleicht gucken Sie nochmal, hätte ich gern eingebracht, habe mich aber nicht getraut oder wie auch immer. Nicht jeder kann das so offen thematisieren, aber es passiert auch. Und da ist das natürlich eine schöne Möglichkeit. Wichtig ist dann wirklich, um das auch wertschätzen zu können, dass man irgendwie markiert, wann ist was dran, das schon. Also alles natürlich synchron kann man qualitativ nicht auf einem Level leisten, das ist klar. Also da diese Entscheidung immer wieder oder zu, was ich auch schon gemacht habe, wenn mir dann in der Verbaldiskussion dieses Schweigen im Walde, das berühmte, eben entgegenschalte, dass ich dann auch gesagt habe, gut, gerade im digitalen Raum, wir warten mal einen Moment, die Pause ist jetzt wirklich nicht technisch bedingt, sondern ich gebe Ihnen gerade wirklich ein bisschen den Raum, warte eine Minute, ob noch was kommt, ansonsten nehme ich den Faden anderswo auf. Oder eben, wir wechseln mal gerade aufs Padlet, ich schaue mal, was sich da so bewegt und manchmal merkt man, oh ja, die Leute waren gerade total konzentriert da kommen gerade wahnsinnig viele Inputs, weil die Leute Assoziationen hatten zu einem Gesprächsfaden und ne, dass da die Aufmerksamkeit mal gewechselt wird. Aber das ist vielleicht auch nicht so für jeden Menschen eine Sache, die gut funktioniert. Bei mir entspricht es meinem Typ, dass ich das gerne so mache, auch dieses Switchen gerne mache. Aber man muss da natürlich auch klar thematisieren, dass da die Kapazitäten begrenzt sind und dass die Studierenden eben dann nicht in diese falsche Erwartung kommen. Ich kann, egal auf welchem Kanal, Frau Weber sieht gerade alles und hat da drei Bildschirme um sich und das ist alles cool. Und das kann man natürlich, muss man thematisieren, dass das nicht leistbar ist. Ja. Aber unter der Prämisse ist es, glaube ich, sehr, ist es schön. Man kann ein bisschen Barrieren rausnehmen oder zumindest dezimieren.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, du hast das am Anfang so ein bisschen runtergespielt. Es ist nicht wirklich eine Methode oder so, aber wir reden ja gerade viel über Teilhabe von Studierenden an Lehren und Lernen unter den Umständen von digitaler Lehre. Wir reden über Barrierefreiheit, gerade weil wir erstmal jede technologische Möglichkeit so präsentiert bekommen und nutzen oder nicht nutzen, um das zu ersetzen, was wir normalerweise im Seminarraum machen. Und durch die Kontraste wird uns nochmal deutlich, dass auch die Seminarraumlehre natürlich Barrieren hat, ne? Also Kommunikation kann immer nur einkanalig stattfinden oder dialogisch. Und manche Leute, die eben Schwierigkeiten haben, Social Anxiety, oder sich zu beteiligen oder Ideen schnell genug zu fassen, sind grundsätzlich benachteiligt in einem dialogischen Unterrichtsgespräch und so weiter. Das heißt, wir haben durch digitale Lehre eine große Umstellung gemacht, an die wir uns mit Methodik gewöhnen müssen. Und Beispiele wie deine jetzt illustrieren halt auch, welche Möglichkeiten da drin stecken, um Menschen, um Studierenden mehr Teilhabe am Unterrichtsgeschehen zu ermöglichen. Ich finde es aber auch total wichtig, weil man sagt das so leicht, ne, dass digitale Lehre auch Chancen und Möglichkeiten hat, aber also bei mir kommt dann immer eine starke Anti-Reaktion auf, weil ich weiß, wie unglaublich mühsam das für mich wäre, mich in diese zusätzlichen Technologien einzuarbeiten. Von Padlet habe ich das erste Mal gehört, nachdem du das in unserer letzten Session erwähnt hast, Tabea. Du hast gesagt, so ja, kennt ihr ja bestimmt, aber nein, woher? Ne? Ich kenne 1000 Sachen, die irgendwann genamedroppt wurden, aber ich hätte überhaupt keine Zeit, mich da so einzuarbeiten. Und von dir solche Beispiele zu hören, Tabea, macht das alles greifbarer. Deswegen frage ich auch genau nach, wie genau verwendest du das? Wer macht wann was? Und dass du dazu sagst, meine Kommunikation ist total wichtig, zu signalisieren, ich kann nicht alles gleichzeitig machen, sondern jetzt funke ich auf diesem Kanal oder lese auf diesem Kanal. Jetzt bewegen wir uns da und dahin. Die Spalten im Padlet sind ausgezeichnet für bestimmte Formen von Diskurs. Das sind ja alles Strukturierungsmaßnahmen, die du triffst, die das überhaupt erst so handhabbar machen. Und das sind Entscheidungen, die man im Kopf haben muss und treffen können muss, um nicht überwältigt zu sein von dieser Technikvielfalt und den Optionen, die man hat. Und die Barrierefreiheit und Teilhabe wird erst ermöglicht durch eine Form von klarer Struktur, dass du weißt, was willst du damit und dass du das kommunizierst an die Studierenden. Also ich bin total dankbar für solche Anregungen und finde das auch immer irgendwie einen Artikel wert oder einen Essay wert oder einen Austausch wert über genauso, sehe ich solche didaktischen Methoden mit einer hohen Spezifizität zu reden.
Ja, vielen Dank. Also da würde ich vielleicht auch noch ganz kurz noch ergänzen. Das ist tatsächlich auch etwas, das ich versuche im Seminarprozess mit zu thematisieren. Das Padlet ist wirklich so ein Tool, darum nenne ich es ja auch, was sich für mich persönlich bewährt hat und wo ich bisher auch durch die Bank immer die Rückmeldung bekommen habe, ja, das finden wir nützlich von Studierendenseite und wir benutzen es gerne. Werden sicherlich auch welche dabei sein, die das nervt, aber das wurde einfach auch in den freiwilligen Bereichen und Phasen wirklich hochfrequentiert in allen meinen Kursen bisher. Und ansonsten würde ich auch sagen, ja, weniger ist eher mehr. Also es gibt tolle Methoden natürlich, es gibt tolle Tools, aber nicht immer ist es die Zeit wert. Und ich finde, es ist nur das hilfreich, weil es einen nicht zusätzlich von der Seminargruppe entfremdet, hätte ich fast gesagt, entfernt. Oft baut Technik ja wirklich Distanz auf. Gleichzeitig, mein eigener Affekt ist auch immer dieses, oh nein, ne, das macht es nicht unbedingt inhaltlich besser, wenn wir jetzt noch mehr Zeug reinschmeißen, noch mehr Tools. Aber gerade bei Tools, wo wirklich diese Mitgestaltung funktioniert und wo ich auch rückgemeldet bekomme, ja, das macht Spaß. Da kann man, hat man wirklich Optionen, die toll sind, die wirklich auch einen Mehrwert dieser digitalen Kommunikation, in die wir ja alle reingeworfen wurden, ruckartig bringen. Dann finde ich die toll. Und das ist was, wo ich wirklich auch, wo ich rückfrage eben, wie wird es wahrgenommen und wie funktioniert es für euch oder für Sie? Ja. Und der andere Punkt, den ich noch hatte, genau, dass man diese Transparenz eben schafft. Und was ich eben auch sehe, glaube ich, derzeit auch so ein bisschen untergeht. Ihr habt es gerade, weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, auch schon angedeutet, auch der physische Klassenraum, der physische Seminarraum ist nicht barrierefrei. Und es gibt auf der anderen Seite neben allen Leuten, die jetzt rückmelden, es ist doppelt schwer, im digitalen Raum zu agieren, in Diskussionen gibt es natürlich auch Leute, die sagen, so ist es für mich leichter. Ich kann ohne Videopräsenz irgendwo teilnehmen. Ich habe plötzlich an Diskursen teil, die für mich vorher verschlossen waren, weil ich da hätte in großen Gruppen oder exponiert mich platzieren müssen. Und dieses, ich werde nicht physisch gesehen, ist für viele ja auch wirklich eine Erleichterung. Dass es auf Dauer sicherlich etwas ist, was auch dann problematisch werden kann, aber dass sie sagen, so ich sehe plötzlich viel mehr über meinen Tellerrand aus zeitlichen Gründen, weil ich von zu Hause anders arbeiten kann, aber auch durch dieses nicht physisch präsent sein zu müssen, nicht diesen Präsenzzwang zu haben. Und das finde ich generell auch wichtig und glaube, dass es zumindest für mich sprechend auch in meiner Ausbildung wenig Priorität hatte. Und dadurch, dass ich eben auch als Hochschullehrende wirklich nur freiwillige Fortbildungen gemacht habe, wo das eigentlich auch nicht Thema war, sind eben Barrieren, die da sind, sei es sprachlich oder körperlich, die wir oft nicht sehen. Wir gehen von einer relativ homogenen Studierendenmasse aus, die natürlich so, die eigentlich nicht homogen ist, aber einfach so ein simples Beispiel in unseren Language Teaching Classrooms oder Cultural Studies Teaching Classrooms, wenn da jemand sitzt und hat wirklich Hearing Impairments, in welche Richtung auch immer, oder bestimmte Sehschwächen, die stärker sind, und ich weiß das nicht, kann ich nicht drauf eingehen. Also einfach, ich habe zum Beispiel viele Filmanalyse-Seminare gemacht, wenn es da wirklich mit dem Ton, dann hatte ich tatsächlich mehrfach den Fall, dass es entweder wirklich durch die Lautstärke oder dadurch, dass es zu leise war oder ein Rauschen irgendwie entstanden ist bei dem Projektor oder wie auch immer, dass das wirklich große Probleme mit sich brachte. Und ich hatte diese Option, dass da jemand ist, der solche Probleme hat, nicht mitgedacht, bis ich die Erfahrung einmal hatte, dass ich die Rückmeldung bekam. Und seitdem versuche ich in physischen Kursräumen das wirklich auch zum Thema zu machen. Ich sage so, man kann mir einfach anonym eine E-Mail schicken. Sie sollten aber alle und dürfen jederzeit bitte rückmelden, wenn es mit dem Ton unangenehm ist. Also es sind so ganz kleine Banalitäten. Es bezieht sich natürlich auch auf Schriftgrößen und ich weiß alles Mögliche letzten Endes, dass das erwünscht ist und dass es gesehen wird. Also dieses, dass man da wirklich auch als Person mit vermeintlichen Schwächen oder mit vermeintlichen Sonderstellungen in irgendeiner Weise, dass man gesehen wird und dass es nicht bewertet wird und dass es eben auch gewollt ist, das rückzumelden, damit man allen wirklich gerecht wird. Das ist, halte ich auch für sehr wichtig und eben nicht nur im digitalen Klassenraum, denn diese Normierungen sind da und wir denken eben leider dann häufig eher nur von einer vermeintlichen Mehrheit aus. Genau.
Ja, total wichtig. Dankeschön. Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Ich würde dich am Ende noch fragen, ob es was gibt, eine Frage, die wir dir hätten stellen können, die du gerne beantwortet hättest, einen letzten Kommentar, den du gerne machen würdest?
Das ist immer so diese Frage, die ich so schwierig finde, das irgendwie runterzubrechen. Ich kann mich ja generell kurz fassen, aber ich würde mich auf jeden Fall erstmal bedanken, dass ich hier sein konnte und vielleicht eine Kleinigkeit noch, die ich irgendwie gern so zur Diskussion stellen würde, nicht hier jetzt, sondern vielleicht so als Anregung für die Zukunft, wäre so ein Set of Ideas irgendwie. Es kommt eigentlich nicht nur von mir, sondern es ist auch zusammen entstanden mit meiner Kollegin von der TIHO. Die ist eigentlich eine Tierärztin, aus ihrer Fachrichtung her, Andrea Nelke heißt die Dame, und wir haben eben für dieses Diskursprojekt wir haben es 7 Regeln für den Neustart genannt. Und das sind eigentlich, in der Pädagogik würde man sagen, Regeln, die vielleicht total selbstverständlich sein sollten für jedes Gespräch. Aber 6 von den 7 sind, glaube ich, relativ allgemeingültig, könnte ich jetzt sagen, für Diskurse oder auch für Diskussionen. Und da würde mich total interessieren, was ihr irgendwie, wenn wir uns nochmal irgendwo anders austauschen, darüber denkt. Und ich würde die so gerne in den Raum schmeißen. Wie gesagt, sind eigentlich aus diesem TIHO-Projekt, kann ich vielleicht dann auch nochmal irgendwas verlinken später. Und die sind angelehnt eben an gewaltfreie Kommunikation und eine Art und Weise des Miteinanders, wie man ja auf Augenhöhe hoffentlich und inklusiv Gespräche führen kann. Und da ist eben dieses erste Ziel, das klang bei euch allen heute an, dieser Grundsatz, mein Ziel ist echter Austausch, darum bemühe ich mich um Wohlwollen und Zuhören. Und das zweite wäre, ich achte im Gespräch auf Gemeinsamkeiten. Man könnte auch ergänzen, Anknüpfungspunkte in der Moderation. Das dritte ist, ich vermeide Reizwörter und überlege mir vor dem Gespräch, welche Begriffe für andere Gesprächsparteien solche Buzzwords sein könnten. Das vierte ist, wenn ich mich auf andere Gesprächsparteien beziehe, vermeide ich pauschale Urteile, weil ich bedenke, dass alle Teilnehmenden am Gespräch ein individuelles Paket mitbringen. Und die fünfte ist, ich spreche die Diskussionsteilnehmenden immer direkt und persönlich an und vermeide die Nutzung der dritten Person. Und das sechste wäre, ich achte auf eine allgemein verständliche Sprache in der Diskussion. Und das siebte, hier leicht jetzt abgewandelt, wenn ich über Themen spreche, mache ich dies möglichst konkret, weil ich alle mit einbeziehen will. Wäre vielleicht sowas für den Think Tank. Genau. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat großen Spaß gemacht.
Super cool. Das wäre der perfekte Anfang für die nächste Podcast-Folge. Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein extrem anregendes Gespräch und wir bleiben im Kontakt. Wir werden das sicher wiederholen. Würde mich sehr freuen.
Dankeschön.
Dankeschön, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Unconditional Teaching ist ein Projekt von Till Zibura, Jessica Koch und mir, Katharina Pietsch. Die Musik ist von Lilly Olason. Wenn Sie mehr über unser Projekt erfahren möchten, besuchen Sie unconditional-teaching.com. Gefallen Ihnen unsere Inhalte oder möchten Sie sich mit uns austauschen, kontaktieren Sie uns gern über team@unconditional-teaching.com.